Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, Mikro funktioniert. Ich appreciate es echt, heute Morgen hier sein zu dürfen. Ich finde es so klasse, wenn Leute im Ausland sind und können nicht mehr Deutsch. Mir ging es genauso, als ich in Frankreich bin. Ich war also auch manchmal am Telefon und hab meine deutschen Wörter nicht mehr gefunden. Ja, aber das heißt ja, dass sie da echt gut integriert sind und dass sie da einfach tatsächlich auch die Sprache super beherrschen. Ja, echt toll. Sagt Ihnen echt vielen Dank für die Grüße. Das ist echt schön, so was Ermutigendes zu hören und zu sehen, dass es Ihnen auch gut geht. Ich möchte heute mit ein paar Fragen beginnen, wo ihr mit die Hände heben dürft, beziehungsweise die zweite und dritte Frage. Machen wir heute sogar mal was ganz Neues, was Experimentelles. Die Leute, die beim Alpha-Kurs dabei sind, die kennen das. Wir werden eine kleine Online-Umfrage machen. Ihr dürft schon mal eure Handys rausholen, weil man dann direkt kann jeder seine Antwort eingeben und wir können sie dann da vorne so sehen. Und dann ist es anonym und trotzdem sieht man irgendwie so, wie viele Leute so was antworten von diesen Fragen. Die erste Frage dürft ihr mal noch mit der Hand abstimmen. Und immer natürlich schön ehrlich. Ja? Es gibt keine richtigen und keine falschen Antworten. Liest du gerne Bücher? Wer von euch liest gerne Bücher? Wow, das sind überraschend viele. Hey, das finde ich klasse, weil ich habe so den Eindruck, dass es echt ein bisschen nachlässt. Manche Leute sagen so, hey, ich habe da ein gutes Buch, liest du, kann ich dir das geben? Und dann so, Bücher lese ich, gucke lieber YouTube-Videos und so. Ja, da kann man auch viel lernen, klar. Aber ich sage mal, so ein Buch zu lesen, das ist nochmal was ganz anderes. Ich meine, wer das gerne liest, der weiß das. Und in so einem Buch ist auch einfach so viel geballtes Wissen, wo sich jemand lange dafür Zeit genommen hat, hat es recherchiert. Oder wenn man einen guten Roman liest, ist es gut. So, Clemens, jetzt musst du aber vorher nochmal kurz bitte die Folie zeigen, die PowerPoint-Folie, wie man sich da einloggen kann. Wir loggen uns da jetzt, wer ein Handy dabei hat oder zu Hause natürlich, ihr könnt es auch tun, bei menti.com ein. Das ist irgendwie, glaube ich, die dritte Folie. Oder wer so ein schönes QR-Code-Programm hat, der kann ja einfach diesen QR-Code abscannen. Dann kommt ihr direkt zu unserer Umfrage. Also der normale Weg ist www.menti.com einfach eingeben. Ich mache das jetzt auch mal mit. Das heißt dann Mentimeter, aber über menti.com kommt man da rein, ja. Wer direkt den QR-Code angegeben hat, der ist direkt schon bei der ersten Frage. Wer die Internetadresse angegeben hat, der muss noch diesen Code eingeben. Ich hoffe, wir kriegen das alle hin. Ich mache es jetzt auch mal mit Code. Wenn man dann soweit ist, dann sollte man zur ersten Frage kommen. Ja, kleine Herausforderung am Sonntagmorgen, aber wir schaffen das. Meistens sind soweit. Clemmer, dann kannst du schon mal auf die andere Präsentation gehen. Und sobald dann jemand hier seine Antwort ankreuzelt, sollten wir das dann hier auch gleich live sehen, natürlich anonym. Wir sehen nicht, wer was ankreuzt. Das sind auch keine so heiklen Fragen. Warum du deinen Namen eingeben musst? Dein Geburtsdatum? Weiß ich auch nicht. Ich bin halt ein neugieriger Mensch. Zu Hause werte ich das dann aus, weißt du. Ja, genau, das sind schon die ersten Antworten. Hey, ich muss auch noch mitmachen. Also, kreuze dann. Und dann kriegt man hier mal so ein kleines Stimmungsbild. Ja, im Moment steht 6-6-5. Es ist noch echt ausgeglichen. Vielleicht kommen noch ein paar dazu. Sonstiges liegt niemand. Gut, dann habe ich die Kategorien richtig abgedeckt, so wie es aussieht. Hey, die Bibel scheint zu gewinnen. Kleiner Endspurt. Wer kreuzt noch die Bibel an? Hier ist noch immer noch nicht so weit von zu Hause. Boah, ui, ein Rückschlag. Nein, es gibt ja kein richtig und falsch. Ah, den Code. Der steht auch hier oben. 5387301. Hey, die Bibel führt wieder. Du bist jetzt vielleicht das Zünglein an der Waage. Mal gucken. Ah, gut, dass noch ein paar Leute eintrudeln. 20 Leute haben schon mitgemacht. Super. Das sind doch schon einige. Es hat ja auch nicht jeder ein Handy dabei oder auch zu Hause jetzt vielleicht gerade nicht jeder ein Handy parat. Jetzt warten wir mal noch ganz kurz ab. Boah, jetzt sind nochmal zwei dazugekommen. Ha! Sehr schön, bei mir geht es glaube ich noch gar nicht. Ja, also, ich glaube, jetzt haben wir mal so ziemlich alle. Schön, dass 5 Leute Romane lesen. Ich lese auch gerne Romane. Sachbücher ist die Mehrheit, aber die absolute Mehrheit. Und ich denke, am häufigsten in einer Gemeinde, ja, das finde ich schön, dass am häufigsten dann auch die Bibel gelesen wird. Ja, ich habe für mich selber auch überlegt, ich lese ja auch viele Sachbücher, aber also lange nicht so häufig wie die Bibel. Okay, Clemens, dann kannst du auf die nächste Folie und dann kommt bei uns auf den Geräten, müsste dann gleich die nächste Frage kommen. Genau, es lesen ja so ziemlich alle in der Bibel, haben wir gehört. Wie häufig liest du in der Bibel? Und da gibt es jetzt verschiedene Antworten, das kann jeder mal überlegen. Und das sehen wir hier vorne, was ihr so eingibt. Wirklich ehrlich antworten, ja, wenn du halt nur einmal im Jahr in der Bibel liest, kannst du das auch ankreuzen, ist kein Problem. Kriegst dann halt eine E-Mail von mir irgendwie. Und nein. Jawohl. Mhm. 23 Leute. Ich glaube, jetzt haben wir schon bald alle. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alle. Jawohl, also ziemlich eindeutig. 15 Leute, die jetzt hier dabei sind und ein Handy haben, lesen täglich in der Bibel. Das finde ich natürlich ganz toll. Aber auch wer mehrmals pro Woche oder einmal im Monat, einmal pro Woche liest. Ja, super. Hat mich einfach mal so interessiert. Jetzt noch die letzte Frage, die ist ja nicht mehr mit drauf. Um die soll es heute auch so ein bisschen gehen, neben dem Thema, was ich euch ja vorgegeben habe. Vertraust du der Bibel? Glaubst du auch, was da drin steht? Man kann sie ja lesen und trotzdem vielleicht denken, naja. Gut, Clemens, kannst du wieder die normale Folie machen? Ich möchte euch heute ein paar Antworten darauf geben, warum wir auf die Bibel vertrauen sollten. Aber zuerst möchte ich mit euch zusammen in den Text gehen, den ich da euch vorgegeben habe, Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 11. Und warum ich den Text gewählt habe, dazu kommen wir dann zum Schluss. Das ist der Anfang der Apostelgeschichte und das Schöne ist, das ist eigentlich laut Apostelgeschichte ist es das letzte Mal, dass Jesus zu seinen Jüngern hier auf der Erde zu ihnen gesprochen hat. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an: Verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon bald. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Darauf antwortete Jesus: Die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn, und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie wie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an, was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gesehen. Boah. Immer wieder toll, das zu lesen, aber ich finde es einfach spannend, was so die letzten Worte von Jesus waren. Und deshalb möchte ich auch heute mit euch ein bisschen drüber nachdenken. das, was ich hier fett markiert habe. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Aber lasst mich jetzt noch ein paar Antworten auf diese Frage geben, warum wir eigentlich der Bibel vertrauen sollten. Denn das steht ja in der Bibel. Sollen wir das wirklich tun? Sollen wir darauf vertrauen, was Jesus uns da gesagt hat? Ich habe mir mal überlegt, was spricht eigentlich dagegen, der Bibel zu vertrauen? Was spricht eigentlich dagegen? Und da gibt es ja werden ja in der Welt jede Menge Gründe angeführt. Zum Beispiel, die Bibel ist ein veraltetes Buch, das ist ja schon so uralt. So alte Schinken, die haben doch mir heute nichts mehr zu sagen. Oder das ist ja nicht mehr relevant. Das war doch eine völlig andere Lebenswelt damals. Ja. Das kann man doch mit heute nicht vergleichen. Wir leben hier in einer hochtechnisierten Gesellschaft. Wir haben tolle Medizin, wir haben Technik, wir haben alles Mögliche. Das kann man doch nicht vergleichen mit der primitiven Welt von damals. Oder man sagt, also mir hat das, was in dem Buch da drin steht, mir hat es heute nichts mehr zu sagen. Das alte Zeug von damals. Oder manche sagen, wie soll in diesem Buch was Göttliches drin sein? Weil das Buch ist doch von Menschen geschrieben. Ja? Sind doch alles Geschichten, die Menschen sich ausgedacht haben. Lass mich das mal in aller Kürze ein bisschen entkräften, diese Dinge. Ja? Was haben wir dem denn entgegenzusetzen? Ich will euch ja nicht vom Glauben abbringen oder vom Bibellesen abbringen. Im Gegenteil. Ja, die Lebensumstände haben sich seit damals verändert und die haben sich sogar dramatisch verändert. Das kann man ganz deutlich sagen. Zumindest, was das Äußere anbelangt. Ja? Was in der Welt so alles passiert, wie wir uns weiterentwickelt haben. Aber, wenn man mal guckt, das Wesen des Menschen, die Charaktere der Menschen, wenn man sich das in der Bibel anguckt, auch gerade im Alten Testament, in vielen Geschichten und Beschreibungen von der Bibel, finde ich, da sieht man unsere Gesellschaft eins zu eins wirklich, spiegelt sich das wieder. Manche Dinge ändern sich nicht bei uns Menschen. Wir machen genau die gleichen Fehler. Wir sind genauso schnell unzufrieden, wenn es mal nicht so läuft, wie wir wollen, und sagen, Gott, was soll das? So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja? Und diese ganzen menschlichen Dinge, die haben sich seit damals, finde ich, weiß nicht, wie es euch da geht, nicht wirklich verändert. Wir haben uns in vielen Dingen weiterentwickelt, aber in unserem Wesen sind wir manchmal diesen Menschen aus dem Alten Testament oder auch im Neuen Testament so ähnlich, wo ich dann denke, nee, also das Buch mag alt sein, aber es ist aktueller denn je. Auch deshalb. Dann dieses Ding, die Bibel hat uns heute nichts mehr, hat uns nichts mehr zu sagen. Da frage ich mich, wenn die Bibel uns nichts mehr zu sagen hat, warum ist die dann heute immer noch der absolute Weltbestseller unter den Büchern? Warum wird die immer noch so oft gedruckt? Warum wird die immer noch so oft gekauft, verkauft, verschenkt? Das Neue Testament ist mittlerweile schon in über 1500 Sprachen übersetzt worden. Zumindest das Neue Testament oder auch nur einige Bücher davon. Und ich frage mich dann auch, warum, wenn die Bibel uns heute nichts mehr zu sagen hat, warum ist sie dann in so vielen Ländern verboten? Warum ist es denn verboten in vielen Ländern, ich sage es mal Iran oder so, arabischen Ländern oder Nordkorea, müssen wir gar nicht drüber reden, warum ist es denn verboten, so ein Buch zu haben, das ja eigentlich uns heute gar nichts mehr zu sagen hat, in dem ja keine Kraft steckt und das ja eigentlich völlig veraltet ist? Warum verbietet man sowas? Warum haben irgendwelche Herrscher auf dieser Welt Angst vor diesem Buch? Ja? Wenn sie uns nichts mehr zu sagen hätte, dann müsste man sie doch nicht verbieten. Übrigens finde ich sehr spannend, wird rasant daran gearbeitet, das Evangelium in wirklich alle Sprachen der Erde zu übersetzen. Ja? Also da gibt es ganz viele Projekte, da gibt es Verlage, die da wirklich dran arbeiten und die gucken, wo gibt es noch Sprachen, wo es noch kein Evangelium, wenigstens mal ein Evangelium, Johannes oder so, dass das wenigstens mal in alle Sprachen übersetzt ist. Und da habe ich gehört, dass da mal jemand nachgefragt hat, was denkt ihr denn, liebe Verlage? Wie lange dauert es noch? Und die haben überlegt, haben Hochrechnungen angestellt und haben gesagt, wir denken, dass es keine 10 Jahre mehr dauert, wo tatsächlich das Evangelium in alle Sprachen dieser Welt übersetzt sein wird. Ja? Man hat ja heute unglaublich viele Möglichkeiten. Das finde ich genial. Und natürlich denke ich dann an Matthäus 24, Vers 14, wo steht, die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst wird das Ende kommen. Wenn ich dann höre, so weniger als 10 Jahre, haben wir vielleicht die Bibel in allen Sprachen, denke ich mir, oh, cool. Gott ist am Wirken, gell? Gott ist am Wirken und wer weiß, wie schnell manche Dinge gehen werden. Ja, dann noch dieser letzte Grund, den ich vorhin aufgeführt habe. Die Leute sagen, das kann ja nichts Göttliches sein, das ist ja von Menschen geschrieben worden. Ja? Das ist ja so ein bisschen wie das Argument, wie mit Jesus, wie er in Nazareth war, die haben gesagt, Jesus ist doch der Sohn von Josef und Maria, den kennen wir doch, das ist doch der Tischler. Wie kann der plötzlich Gottes Sohn sein? Wir kennen doch seine Eltern. Es steht halt einfach auch geschrieben in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt, es gibt schon eine Möglichkeit, wie Gott sein Wort schreiben kann, ohne es selber zu schreiben. Ja, ich meine, er hat es ja auch schon mal selber gemacht, wie er die 10 Gebote in Stein gemeißelt hat, auf dem Berg und hat sie Mose gegeben, da hat er das wohl selber gemacht. Aber er hat sich bei der Bibel, bei seinem Wort, für die andere Methode entschieden. Jetzt kann man, zugegeben, kann man natürlich glauben oder nicht. Man kann natürlich sagen, von Gott inspiriert. Aber einige Punkte sind eben doch in dieser Bibel drin, und zwar ziemlich viele Punkte, die einfach, wo man einfach sieht, dass die Bibel die Wahrheit verkündet. Und 3 Punkte will ich jetzt an aller Kürze mit euch durchgehen. Ich werde mich heute wirklich kurz fassen, damit wir wirklich auch noch Zeit haben, ja, für Zeugnisse, wenn ihr Dinge mit Gott erlebt habt und mit uns teilen möchtet. Der Punkt 1, die Geschichte bestätigt die Bibel, und zwar in ganz vielen Bereichen. Das kann ich jetzt hier gar nicht alles aufführen. Wer beim Alpha-Kurs mit dabei war, da haben wir nicht diese Woche, sondern in der letzten Woche, ging es ja um Jesus. Wer war Jesus? Und da wurde aufgeführt aus geschichtshistorischer Perspektive, wie viele Quellen es eigentlich gibt, die Jesus beweisen. Also die beweisen, dass Jesus auf dieser Erde gelebt hat und die sein Wirken auch beweisen, wo man wirklich sehen kann, hey, da gibt es so viele Quellen. Und interessanterweise gibt es für Jesus so viel mehr Quellen als für manch andere Dinge in der Geschichte, ja, wo man in den Geschichtsbüchern, wo drin steht, dieser König hat das und das gemacht. Und vielleicht gibt es da nur 2, 3 Quellen. Und trotzdem wird es hier als Wahrheit verkündet, ah ja, klar, da gibt es so 1, 2 Quellen, das steht doch drin, die haben das gesagt, also gab es diesen König. Und für Jesus gab es so viele Quellen, dass ja auch wirklich keiner mehr wirklich ernsthaft behaupten kann, hier selbst in der Geschichtswissenschaft, dass es Jesus nicht gegeben hat, dass er nicht hier gelebt hat. Aber es sind auch viele andere Dinge. Gerade in der Archäologie haben die so viele Dinge entdeckt. Und ich habe gelesen, dass es sogar Hinweise gibt oder Belege gibt, wo sogar diese Geschichte mit der Sintflut, also die Arche und Arche Noah, wo es auch hier Belege gibt, da haben Archäologen geguckt, wo könnte das gewesen sein. Und in der Gegend, wo sie das vermutet haben, haben die tatsächlich gefunden, haben da in der Erde rumgebuddelt und haben da extrem viele verschiedene Erdschichten aufeinander gefunden. Und eine Erklärung ist eben tatsächlich, dass da eine riesige Flut war und dass deshalb so viel Erde da in Bewegung war und dass von daher tatsächlich die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass da so eine Sintflut war. Ja? Also selbst für diese Geschichten, wo wir manchmal selber denken, puh, kann das denn wirklich so gewesen sein? Selbst da gibt es wissenschaftliche Belege. Also die Geschichte und die Historiker belegen, bestätigen viele Dinge, die in der Bibel drinstehen, die andere vielleicht für Märchen halten. Ein 2. Punkt, die Bibel ist voller Prophetien, prophetische Aussagen, also sprich Voraussagen. Und es ist auch ein weites Feld, wie viele es da gibt und wie viele da tatsächlich eingetroffen sind. Aber wenn wir uns nur mal wieder Jesus anschauen, wenn wir in Jesaja zum Beispiel reingucken, Jesaja ist ja nicht der Einzige, der hat 600, 700 Jahre vor Jesu Geburt schon so viele Sachen, präzise Sachen vorhergesagt über Jesus, dass man sich halt fragt, woher wusste das? Woher konnte der das wissen? Zum Beispiel der Geburtsort, da steht ja klipp und klar drin, dass der Messias in Bethlehem geboren werden wird. Steht bei Jesaja, kann man nachlesen. Und die Wissenschaftler haben auch bewiesen, dass die Schriften von Jesaja auch tatsächlich schon so alt sind. Ja. Man kann ja halt sagen, na ja, da hat halt einer später das geschrieben und hat es irgendwo versteckt und dann, ach, guck mal, der Jesaja hat vor 600 Jahren das geschrieben. Nee, das ist, also dass die Schriften von Jesaja viel älter sind als Jesu Geburt, das ist nachweisbar. Also das ist keine Spinnerei. Da fragt man sich natürlich, woher konnte er das wissen? Ja? Der konnte es nur von einer höheren Macht wissen. Ja? So, auf so eine Idee kann keiner einfach so kommen. Bleiben wir mal noch bei Bethlehem. Wie war das denn mit Maria und Josef? Ja, denn ist ein Engel erschienen, aber der ist nicht erschienen, um ihnen zu sagen, ihr werdet einen Sohn bekommen, das ist der Messias, und jetzt müsst ihr aber schnell nach Bethlehem gehen, weil nämlich da im Jesaja, der hat nämlich gesagt, Bethlehem, also schnell nach Bethlehem. Nein, so ist es auch nicht passiert. Gott hat da auch wieder eine genialere Idee gehabt. Was hat er gemacht? Er hat einen der mächtigsten Männer dieser Welt zur damaligen Zeit benutzt, um diese Erfüllung, um diese Prophezeiung in Erfüllung zu bringen, nämlich Kaiser Augustus. Der hat diesem Kaiser Augustus, der ja sehr von sich eingenommen war, vermutlich die Idee gegeben, mal zu schauen, wie mächtig bin ich eigentlich. Ja? Oh, ich würde mal gerne wissen, wie mächtig ich eigentlich bin. Wie viele Leute habe ich eigentlich unter mir? Heute wird man sagen, empirisch belegbar. Ja? Also der muss Daten sammeln, damit er mal sehen kann, wie groß seine Macht ist, damit er angeben kann hier. Wow, so viele Leute habe ich unter mir. Dann hat er diese Idee mit der Volkszählung gehabt. Dann hat er überlegt, aber wie kann ich das denn machen? Das ist ja alles so unübersichtlich und die Leute wuseln darum. Wie kann man mit den technischen Mitteln der damaligen Zeit eine Volkszählung machen? Und dann hat er gedacht, naja, gebe ich einfach den Befehl, jeder soll in seinen Heimatort zurückgehen. Und dann sind die Leute mal so, müssen sie mal kurz da bleiben, müssen sich da registrieren und dann weiß ich, wie viele Leute ich unter mir habe. Und zufälligerweise war das halt genau dann dieser Zeitpunkt, wo Maria hochschwanger war. Und dann kam dieser Jesus also, wie es vorausgesagt wurde, in Bethlehem zur Welt. Aber Gott hat es über Umwege einfach so gesteuert, dass es genau passt. Und es war eine Punktlandung. Und allein zu Jesu Leben und Tod gibt es noch so viele andere Prophezeiungen, die eingetreten sind. Jetzt gibt es ja bestimmt auch Leute, die sagen, ja gut, der Jesus, das war ja so ein Betrüger. Ja? Der war halt gebildet, der hat sich das alles zusammengelesen. Wie soll der Messias sein und hat das alles gemacht, damit es so zutrifft. Ja. Denke ich mir, wow, wenn er das hätte hindeichseln wollen, dass all diese Sachen zutreffen, hätte er eine ganz schön fette To-Do-Liste gehabt. Und ich glaube, der hätte ein ziemlich stressiges Leben gehabt. Oh, und da steht geschrieben, jetzt muss ich dahin. Oh, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen. Und allerspätestens, sage ich jetzt mal, auch wenn das eh schon unmöglich ist, aber allerspätestens am Kreuz, wie er dann da hing, hat er wohl kaum noch selbst veranlassen können, dass, wie es eben auch im Alten Testament geschrieben steht, dass zum Beispiel um seine Kleider gelost wird, ja, dass die Soldaten da stehen und losen, wer kriegt jetzt die Kleider von ihm. Ja. Also wenn er wirklich ein Betrüger gewesen wäre, das hätte er nicht mehr hingekriegt, hier mitten im Sterben, das noch zu arrangieren. Also wir sehen, es gibt so viele Hinweise darauf, dass die Prophezeiungen der Bibel stimmen, dass es eigentlich, ja, dass wir eigentlich, wenn wir das wirklich uns mal anschauen, eigentlich nur zu dem Ergebnis kommen können, hey, was die Bibel uns sagt, das ist wahr, wir können der Bibel vertrauen. Ich möchte euch jetzt einem kleinen Beispiel vielleicht noch anschaulicher machen, wie das so ist mit diesem Vertrauen. Vielleicht hast du Freunde, die dir irgendwie mal eine Empfehlung gegeben haben, hey, ich war da letztes Jahr im Urlaub irgendwo da und da, da war es so schön, da musst du unbedingt mal hin und du denkst vielleicht, okay. Erzähl mehr und erzählen die, da war ein tolles Hotel, da gab es tolles Essen, die Leute waren so nett, die Fahrt dahin war super. Und dann denkst du, gut, ich probiere es aus. Du machst es und du kommst dahin und tatsächlich alles ist genauso, wie die es dir beschrieben haben oder vielleicht sogar noch besser. Denkst du, wow, super. Und im nächsten Jahr fragst du, wo wart ihr denn eigentlich diesmal in Urlaub? Ah, wir waren dort, oh, das war ja auch schön, das war super und erzählen das wieder und du sagst, okay, ich probiere es wieder aus. Und das passiert dir vielleicht dreimal und jedes Mal ist es genau so, wie die es vorhergesagt haben. Würdest du im nächsten Jahr die Leute wieder fragen? Würdest du denen vertrauen, wenn sie dir sagen, hey, geh dort und dorthin, das war super bei uns, das ist toll? Ich glaube, je mehr man mit den Leuten erlebt hat und Erfahrung gesammelt hat, hey, die geben dir gute Tipps und das, was die sagen, das stimmt, desto mehr kannst du ihnen vertrauen. Und so ist es, glaube ich, echt auch mit der Bibel. Je mehr du da liest und siehst, wie die Sachen stimmen, wie da Wahrheiten drinstehen, desto mehr kannst du ihr vertrauen und kannst wirklich sagen, ja, ich vertraue der Bibel. Aber ich habe noch einen dritten Punkt für euch. Jesus ist auferstanden. Jetzt haben wir ja gesehen, kaum ein Mensch auf dieser Welt zweifelt daran, dass Jesus wirklich gelebt hat und dass er in Israel, wo er gelebt hat, das ist wirklich sehr belegbar. Aber jetzt gibt es diese Sache mit der Auferstehung. Das ist ja jetzt wirklich so was, da war einer tot und ist wieder auferstanden. Das ist natürlich historisch schwer beweisbar. Ja? Jetzt nicht so einfach zu beweisen, wie dass er irgendwo gelebt hat. Aber wie ist es? Wie ist das überhaupt mit den Quellen bei den Historikern? Was sind diese Quellen? Haben die Videos, haben die Fotos von den damaligen Zeiten, von den ganzen Königen, die da gelebt haben? Was sind die Quellen? Die Quellen beruhen doch immer nur auf Aussagen von Menschen, auf Zeugenaussagen. Aus dieser früheren Zeit haben wir sonst keine Belege. Klar, wir haben irgendwelche Funde und wir haben Schriften. Aber wir müssen uns darauf verlassen auch, was die Leute tatsächlich auch gesagt haben. Und genauso ist es auch mit der Auferstehung. Es gibt Zeitzeugen, es gibt Augenzeugen und genauso wie bei anderen historischen Dingen müssen wir uns eben auch darauf verlassen, was diese Menschen gesehen haben, was die niedergeschrieben haben und was die weitererzählt haben. Und wie war das damals? Jesus ist zuerst ein paar Frauen erschienen, dann ist er seinen Jüngern erschienen und zu unterschiedlichen Zeiten ist er unterschiedlichen Leuten erschienen. Die haben ihn alle gesehen und haben alle gesehen, das ist Jesus. Und er ist sogar auch dem Zweifler Thomas erschienen und der hat nicht sofort gesagt, oh ja, das ist ja Jesus. Nee, was hat er denn gesagt? Ich will's fühlen, ich will's spüren, zeig mir deine Narben. Und Jesus hat ihm seine Hand gezeigt. Und ich glaube, steht sogar geschrieben, dass er das fühlen musste. Er musste fühlen, hey, das sind die Nägeleinschläge und so. Ja. Aber dann, Jesus hat ihm diesen Beweis gegeben und dann hat er gesagt, ja, jetzt glaube ich's, du bist Jesus Christus, du bist wieder auferstanden. Und so ist er, wenn man Theologen glaubt, rund 500 Menschen damals erschienen. Jetzt frage ich dich, wie wahrscheinlich ist es, dass diese 500 Menschen alle zu der damaligen Zeit unter Halluzinationen litten, ja, und irgendwelche verrückten Sachen da gesehen haben? Wie wahrscheinlich ist es, dass die alle irgendwie verrückt waren, ja, wenn der 500 Leuten erschienen ist und die das bezeugt haben und einfach das weitererzählt haben und das aufgeschrieben haben, wir haben Jesus erzählt? Ziemlich unwahrscheinlich. Aber Leute heute wollen es nicht glauben, weil sie den Zeugen nicht glauben wollen. Aber was ist jetzt schlauer? Zeitzeugen von damals zu glauben, die ihn gesehen haben und das niedergeschrieben haben, unabhängig voneinander, weil er ist ja nicht nur immer am gleichen Ort erschienen, er ist verschiedenen Leuten an verschiedenen Orten erschienen. Oder Leuten zu glauben, die 1000 oder 2000 Jahre später sagen, ist doch alles Quatsch, stimmt doch nicht. Also mein Fundament ist es wirklich, diesen Augenzeugen von damals zu glauben. Die haben Jesus wieder gesehen. Und die haben das niedergeschrieben und die haben das weitererzählt. Und ich gehe davon aus, dass die das nicht alle erfunden haben und dass sie nicht alle geisteskrank waren. Ja? Das ist mein Fundament. Und wenn ich dann lese dieses Bibelwort, ihr werdet meine Zeugen sein. Und da gilt es auch für uns. Ja? Gucken wir nochmal in den Text rein. Gibt es auch noch eine Folie dazu? Genau. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, okay, das war zur damaligen Zeit, aber dann kommt er und überall auf der Erde. Und das ist klar, dass das nicht innerhalb von ein paar Wochen, Monaten, Jahren stattfinden soll, sondern das ist die Dimension für heute, die bis heute geht und noch weitergeht. Überall auf der Erde, auch in Obersulm, auch in Eberstadt, sogar in Hölzern, Inge, ja. Ja, bis überall auf der Erde. Aber was braucht es dafür außer Gottes Wort? Ich will mal das Beispiel von einem Navigationsgerät benutzen. Das Navi kennt ihr alle, was man so im Auto drin hat. Entweder eingebaut oder es klebt irgendwo da vorne an der Scheibe. Wie funktioniert so ein Navi? Das funktioniert über Satelliten, ne? Da wird die Position bestimmt. Und zwar auch nicht nur ein Satellit, sondern mehrere Satelliten. Und wenn jetzt uns mal vorstellen, Gott ist unser Navi, dann benutzt er auch verschiedene Satelliten, die uns unsere Position geben. Und die zwei wichtigsten Satelliten davon ist sein Wort, die Bibel, dass wir wissen, okay, hey, ich lese sein Wort und das gibt mir irgendwie eine Richtung. Aber das zweite ist der Heilige Geist, unser Lehrer. Der ist der, der uns das Wort, der uns inspiriert, das Wort zu lesen und der es uns erklärt, der uns offenbart, was da eigentlich in dem Wort für uns persönlich drin ist. Das sind so die zwei Satelliten und mit denen wird man schon wirklich sehr gut durchs Leben navigiert, wie mit so einem Navi. Denn man kann die Bibel auch einfach so als Buch lesen und kann sagen, spannendes Buch, interessantes Buch, so wie man einen Roman liest, ja, manche Manche Stellen sind vielleicht ein bisschen langweilig, da alles mit den Leviten und so, oh, die ganzen Regeln. Aber ist doch interessant. Aber du kannst die Bibel lesen und die macht dich und die wird nicht lebendig in dir. Das gibt's auch. Das gibt's, glaube ich, viel öfter, als man denkt. Dann hat die Bibel keine Wirkung auf dich. Ich möchte euch noch ein anderes Bild mitgeben. Dazu habe ich euch hier was mitgebracht. Es ist jetzt biologisch nicht ganz richtig, was ich sage, aber es soll euch einfach als Bild dienen. Ich habe hier ein Glas Wasser, das habe ich vorhin hier aufgefüllt. Gutes Leitungswasser mit viel Kalk, egal. Es hat eine Weile gedauert, bis der sich unten abgesetzt hat. Sind wir uns einig, das ist Wasser. Das ist was, was unser Körper braucht. Unser Körper besteht, wie viel? Ich glaube, zu 90% oder so aus Wasser. Also Wasser ist was unglaublich Wichtiges. Ja? Es ist wichtig, dass wir das Wasser trinken. Das heißt jetzt aber nicht, dass es immer so toll ist, das Wasser zu trinken. Ja? Wir trinken es halt, weil wir halt Durst haben und so. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, wie man das Wasser noch ein bisschen spannender vielleicht machen kann. Ich weiß nicht, weiß jemand, was das hier für ein Teil ist? Kennt ihr vielleicht? Habe ich mir mal irgendwann gekauft als Student, damit ich jetzt so viele Kisten schleppen muss. So ein Wassersprudler. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, das ist das gleiche Wasser hier. Ich sage jetzt, ja, gut, ist nicht so, trinkt man halt so. Aber ich möchte, dass das Wasser besser wird, dass das Wasser prickelnder wird. Ja. Und was mache ich jetzt mit dem Wasser? Ich brauche irgendjemand, der das für mich spannender macht, der das für mich leckerer macht. Da suche ich mir so eine Instanz, mache eine Verbindung nach oben, binde mich da fest zu dieser Instanz nach oben. Ganz wichtig, ich öffne mich, ich mache mich auf zu dieser Instanz nach oben. Und dann darf die Instanz das fließen lassen. Pui. Das Geräusch ist immer nicht so toll, gell? So, und diese Instanz ist froh, die sagt, yes, du willst was von mir, du kriegst was von mir. Ich habe genug, mein Tank ist unendlich groß gefüllt. So, und wenn ich jetzt das hier trinke, das gleiche Wasser, aber schon viel prickelnder. Wir Deutschen lieben ja das Sprudel, gell? Es gibt viele Leute, die sagen, na, so ein stilles Wasser ist doch das Beste, aber das ist nochmal was ganz anderes. Ja? Ich glaube, ihr versteht, was ich damit sagen will. Wir dürfen Gottes Wort immer in uns aufnehmen, aber manchmal ist es vielleicht so, was will mir das jetzt sagen? Und so, hey, und deshalb haben wir diesen zweiten Satelliten, den Heiligen Geist, und der macht das Wort für uns lebendig. Wenn wir ihn einladen und sagen, hey, komm du und erklär du mir das Wort. Und wenn das Wort in uns lebendig wird durch den Heiligen Geist und dann wirkt es und dann, das verspreche ich dir, dann erlebst du Dinge mit Gott und dann kannst du ein Zeuge werden, so wie er uns es gesagt hat. Ihr werdet meine Zeugen sein. Du wirst Sachen mit Gott erleben und du darfst sie weitergeben, du wirst Zeuge sein. Nur mal ganz kurz überlegen, was ist eigentlich die Aufgabe eines Zeugen? Wenn man jetzt mal so ans Gericht denkt, wir haben da sogar eine Anwältin hier. Was ist die Aufgabe eines Zeugen? Es ist nicht seine Aufgabe, den Richter zu überzeugen. Es ist nicht seine Aufgabe. Er muss einfach nur von dem erzählen, was er gesehen hat. Das ist nur die Aufgabe vom Zeugen. Meistens wird er dazu gefragt. Und so ähnlich ist es, ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, was habe ich mit Jesus erlebt, gesehen, erfahren, gehört, gespürt, wahrgenommen. Das darf ich weitererzählen und das soll ich auch weitererzählen. Das wünscht sich Jesus. Aber manchmal ist es so, kommt so, wie es kommt, auch im Gericht, dann kommt ein Ankläger, um das anzuzweifeln, was ein Zeuge sagt. Ihr kennt vielleicht alle diese Gerichtssendungen, wo dann der Staatsanwalt mal der Böse ist, weil der will diesen Zeugen da unbedingt jetzt unglaubwürdig machen und der erzählt, oh, dieser Zeuge, und stellt ihm Fragen, war das wirklich so? Sind Sie sich wirklich sicher? Würden Sie das wirklich sagen? 100%, und da sitzt der Zeuge vielleicht da und denkt, 100%, und da gibt es ja noch vielleicht diese Sache mit dem Meineid und so, ja, du musst die Wahrheit sagen und so, und da denkst du, 100%, war das jetzt wirklich 100% so? Oder Aber Leute, wir haben den absoluten Staranwalt. Ja? Wir haben einen Anwalt, der uns verteidigt. Wir haben Jesus, der sagt, hey, lass den Ankläger anklagen. Nein, das ist ein Dieb, der möchte dir Sachen stehlen, der möchte die Wahrheit stehlen. Lass dich nicht davon in die Irre treiben lassen. Was du mit Jesus erlebt hast, das kann dir keiner nehmen. Und das darfst du und das sollst du auch tatsächlich weitererzählen. Und was die Menschen, denen du das erzählst, was die damit machen, das ist nicht dein Problem. Wenn die dich auslachen, ist nicht dein Problem. Wenn die dir das nicht glauben, ist es nicht dein Problem. Aber es gibt viele Leute, die werden euch das glauben und werden sagen, wow, das finde ich ja klasse. Das hast du mit Gott erlebt. Wow, du lebst also wirklich mit Gott. Letztens im ersten Alpha-Kurs wurden wir so ganz bunt gemischt in Kleingruppen verteilt, weil es mit der Technik nicht so lief. Und da war ich da plötzlich mit irgendwelchen ganz fremden Leuten da in einer Kleingruppe. Und da hat eine so gesagt, ja, lese es erleben. Und dann hat die andere sie so gefragt, darf ich mal was fragen? Du sagst, du kennst Jesus und du erlebst Jesus. Und so kam man dann so in so eine erste Diskussion rein, wo jemand tatsächlich dann gesagt hat, boah, die hat was mit Jesus erlebt. Ey, muss ich jetzt mal nachfragen, ja, tatsächlich, wie das ist. Und schon konnte die Frau, die schon Jesus kannte, da einfach ein kleines Zeugnis geben. Und ich möchte euch wirklich einladen, das zu tun, von dem weiter zu erzählen, was ihr mit Jesus erlebt und wo Jesus zu euch spricht. Und wir haben jetzt gleich eine Zeit, wo ich gedacht habe, dass wir zuerst mal unsere Leute per Zoom die Mikros öffnen, wenn sie was uns erzählen wollen. Danach machen wir dann unsere Lobpreiszeit und nach der Lobpreiszeit ist dann für uns hier im Saal auch nochmal die Möglichkeit, so wie beim letzten Mal, das Mikro zu ergreifen. Ich möchte euch wirklich ermutigen, erzählt das weiter und wir sind hier im geschützten Raum, hier ist es viel einfacher als draußen in der Welt vielleicht was zu erzählen, aber nehmt es hier als Trainingszentrum hier, um einfach ein bisschen zu üben, wie erzähle ich von Jesus und was kann ich von Jesus weitererzählen. Ich möchte zum Schluss noch beten und dann kann man schon mal die Zoom-Leute, Clement schon mal hier nach vorne, beamen, damit wir die dann auch sehen können. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir auf dein Wort, dass wir das haben. Ich danke dir, dass wir auf dein Wort vertrauen dürfen. Danke, dass die Bibel, dein Wort, vertrauenswürdig ist, Vater, weil da so viele Dinge drin sind, die Wahrheit sind und die jetzt heute in der heutigen Zeit schon eingetroffen sind, Vater. Und da sind noch viel mehr Dinge drin, die noch eintreffen werden. Ich danke dir dafür, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Ich danke dir für deinen Geist, der uns unser Lehrer sein möchte, der uns einlädt, zu uns zu sprechen, uns zu helfen, dein Wort zu verstehen und uns wirklich hilft, dass wir dich als lebendigen Gott erleben dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns auch hilfst und den Mut gibst, es weiter zu erzählen. Vater, danke, dass du, ja, wirklich, dass wir uns da voll auf dich verlassen dürfen. Amen. Toller Reflex, Charlie. Wow.